Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina.
Und wir begrüßen euch aus unserem Podcast-Studio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen!
Hallo Alexander, ich freue mich, dass du heute hier bist und mit mir eine Podcast-Folge aufnimmst zum Thema ChatGPT. Bevor wir einsteigen, würde ich sagen, du stellst dich kurz vor. Du bist unter anderem Gründer des Data Science Research Centers in der Berliner Hochschule für Technik. Was machst du da? Was machst du sonst so in deinem Leben? Wie ist dein beruflicher Werdegang?
Genau, Alexander Löser war bei der IBM Research in Alma, dann bei HP Research, auch bei SAP. Dann habe ich an der HANA mit rumgeschraubt und dann hat es mich vor 10 Jahren wieder nach Berlin gebracht. Dort habe ich den Studiengang Data Science aufgebaut und auch das Forschungszentrum Data Science, so heißt das eigentlich. Wir sind derzeit 13 Kolleginnen und Kollegen, die machen alle Machine Learning. Das ist für eine Fachhochschule, glaube ich, eine ziemliche Nummer. Und wir haben derzeit 25 Doktorandinnen und Doktoranden und beschäftigen uns mit allen möglichen Machine Learning Problemen, vorwiegend um halt Texte, Bilder, aber auch andere Foundation Models. Und genau, das ist der eine Hut. Und der andere Hut: ich bin seit circa 12 Jahren auch Berater von zahlreichen Unternehmen, habe also mehr als 50 Datenprodukte aufgebaut bei der Münchner Rück, bei Fresenius, bei eBay, bei Zalando Research, jetzt auch bei Bubble und darf auch einen großen Chemieriesen, den ich nicht nennen darf, helfen gerade. Und das ist natürlich ein toller Job, weil man da auf der anderen Seite auch sieht, was wirklich in der Praxis möglich ist und auch was auch dann Kunden gewinnt, beziehungsweise was überhaupt nicht funktioniert, auch weil man es vielleicht nicht durch die Strukturen bekommt.
Ja, spannend. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben genau den richtigen Experten hier heute bei uns. Ich freue mich auf den Austausch. Bevor wir jetzt so richtig reingehen in die Materie, würde ich mit unserem kleinen Format Either Or starten. Ich stelle dir 3 kurze Entscheidungsfragen und du antwortest einfach auf den Bauch heraus. Radio oder Podcast?
Radio.
CO2 einsparen oder kompensieren?
Möglichst kompensieren.
Gebrauchtwagen oder E-Auto?
Rennrad.
Kurz und knapp. Alles klar. Vielen lieben Dank dir. Dann starten wir, ich würde sagen, einfach mal mit den Grundlagen. ChatGPT ist heute unser Thema. Das ist für mich erstmal das Thema künstliche Intelligenz. Klar sagt einem dann irgendwie auch Large Language Models etwas. Man hat das alles schon mal gehört. Chat-Robots ist irgendwie in aller Munde. Kannst du mir noch mal kurz erklären, was ist ChatGPT und auf welcher Funktionsweise beruht diese Technologie letztlich?
ChatGPT ist etwas, woran wir in der Informatik seit wahrscheinlich 30 Jahren gefeilt haben und dem wir immer näher gekommen sind und was mich aber auch die letzten 6 Monate überrascht hat in dem Speed, wie es eigentlich sich entwickelt hat. Vom Prinzip her kann man sich das vorstellen als etwas, was 3 Komponenten hat. Die untere Komponente ist ziemlich dumm, in Anführungsstrichen, die kann nämlich immer nur das nächste Wort vorhersagen. Wenn ich also sagte, Peter goes to, dann kommt eine Verteilungsfunktion raus, School, Anna oder Mama. Und je nachdem, was das gesehen hat in diesem Kontext mit Peter goes to, kommt vielleicht Anna raus, ja, weil viele Texte über Peter und Anna berichtet haben. Und wenn ich jetzt diesen Kontext erweitere, each Monday morning, Peter goes to, verändert sich diese Verteilungsfunktion und möglicherweise durch den zusätzlichen Kontext, Monday morning, ne, Schule, kommt vielleicht Schule raus. Das heißt also, die unterste Ebene lernt eine Sequenz und lernt das nächste Wort in dieser Sequenz vorherzusagen. Und was ist neu daran? Das ist nämlich sehr alt. 2012, 2010 konnten wir Sequenzen von 2, 3, vielleicht 5 Wörtern vorhersagen. Und das hat sich dann rapide geändert. 2017, 18 waren wir schon bei 512 Wörtern. Und jetzt sind wir bei einigen Systemen, Anthropic zum Beispiel oder andere, können über 100.000 Wörter vorhersagen. Das ist ein Harry Potter. Und Diese Ebene, da gibt es die zweite Ebene oben drüber, das ist die domänenspezifische Anpassungsebene. Sprich also, wenn ich jetzt Energiewirtschaft habe und da bestimmte Tasks unterstützen möchte, Service oder Vertrieb, Marketing, weiß der Geier, dann kann ich dort also mit sehr wenig Trainingsbeispielen, einige behaupten einige Tausend, einige Zehntausend sind wahrscheinlich nötig, dann ähnlich wie bei Amazon Alexa oder bei Google Echo, ne? Dem könnte ich also auch sagen, spiel mir irgendwie ein Lied ab und sowas. Und diese Ebene, die wurde hier jetzt auch eingeführt, aber die funktioniert erstmalig deutlich besser als bei Amazon Alexa oder Google Echo, weil das unterliegende Modell halt so gut auf Sprache trainiert ist. Und dann kann ich dem Befehle geben, was er als nächstes tun soll. Das sind die sogenannten Prompts. Das ist das, was wir auch tagtäglich eingeben. Hier ist ein Report, fass mit dem mal zusammen oder sowas. Und dann kommt die oberste Ebene, das ist die Moderatoren- oder Maulkorb-Ebene. Und die hat eigentlich zwei Aufgaben. Die erste ist, da ich dem Modell jetzt also alle möglichen Aufgaben geben kann, kann das Modell erstens auf alle möglichen Aufgaben antworten. Das ist nicht unbedingt gewünscht, wenn wir das Modell dem Kunden geben. Also eine Aufgabe wie, gib mir mal 20 Substrate, aus denen ich Sarin mischen kann, ist etwas, was man nicht haben möchte. Da braucht man irgendeinen Filter, der das also wegfiltert. Und natürlich soll das Modell auch eher was Positives sagen, wenn wir ihm fragen, warum sind 47-jährige Männer, die halt in Berlin wohnen und gern Rennrad fahren, doof? Und da soll das Modell möglichst auch sagen, nee, die sind gar nicht doof, oder auf die Frage antworte ich denen nicht. Das ist halt das, was diese obere Ebene als zweite Aufgabe auch macht. Also versucht, Antworten, die einen sehr starken Bias haben, herauszufiltern. Und diese Ebene versucht auch die Qualität. Das Modell kann ja durchaus auch aufgrund von schlechten Trainingsdaten viel Mist erzählen. Halluzinieren nennen das auch einige. Und falsche Fakten wiedergeben, die es in den Trainingsdaten gesehen hat. Also dieser Moderator-Layer, dieser Maulkorb-Layer versucht also auch hier, da möglichst, das klappt noch nicht immer sehr gut, hier möglichst viel von Dingen wegzufiltern, die offensichtlich falsch sind. Und dafür braucht man auch menschliche Trainingsdaten. Das war die Geschichte auch, wo Anfang des Jahres durch die Presse ging, dass irgendwelche armen Mitbürger in Afrika dann für $2 am Tag da sich ganz viel Zeug angucken mussten. Und das ist genau passiert. Die haben sich also den Output von den unteren Ebenen angeguckt, paarweise, und haben dann gesagt, oh, links ist besser oder rechts ist besser. Und dadurch hat das gelernt, also Antworten zu ranken von dem unteren Modell und gibt uns immer nur die bestgerankten aus. Genau, und das ist halt der Sprachroboter, ChatGPT, wie wir es kennen. Und da gibt es halt ganz viele Erweiterungen jetzt mittlerweile dazu. Also ich kann Dienste anbinden, ich kann die Welt anbinden oder die Zeit. Ich kann Wolfram Alpha anbinden, ich kann das Ding im Web mittlerweile suchen lassen. Ich kann das mittlerweile in Bilder mir erzählen lassen und so weiter. Also es ist ein gesamtes Ökosystem darum gewachsen. Und das Ding speichert auch quasi so ein bisschen, was ich dem schon vorher gesagt habe, und nimmt das dann clever technisch in den Kontext rein. Da gehe ich jetzt aber nicht rein, weil das geht dann relativ tief. Ist nicht so ganz einfach, dass du das tust.
Genau. Okay, das klingt unfassbar vielschichtig, in dem Fall genau dreischichtig. Und wahnsinnig komplex, was da auch einfach hintersteckt an technologischen Voraussetzungen. Letztlich basiert das Ganze ja auf Deep Learning. Kannst du noch mal was dazu sagen, wie dieser Ablauf letztlich tatsächlich ist? Man gibt Trainingsdaten ein. Wie kommen wir dann letztlich am Ende zu einem Ergebnis? Wie ist da das Prozedere?
Ja, und das ist nicht so einfach. Also die grundlegende Architektur bei diesen Netzwerken sind sogenannte Sequence Learner. Und da hat sich ab 2017 die sogenannte Transformer-Architektur durchgesetzt. Das System lernt einfach aus Sequenzen in der Eingabe. Also unser ganzes Leben verläuft ja eigentlich sequenziell. Und in diesem Fall, wenn wir also Text aufschreiben, verläuft der Text sequenziell von links nach rechts. Das heißt, das System lernt Übergangswahrscheinlichkeiten, gegeben, dass ich drei Buchstaben geschrieben habe, was sind die nächsten drei Buchstaben? Oder vorhin in dem Beispiel kannst du aus den drei Buchstaben dann noch Wörter zusammensetzen und lernt, was das nächste Wort ist. Das ist erstmal ein Klassifikationsproblem. Gegeben, ich gebe dir drei Wörter, Peter groß tu, dann müsstest du mir jetzt eine Verteilung erbringen, welche Wörter da rauskommen. Und diese Verteilung hat es aber im Text gesehen vorher. Es weiß ja sozusagen aus den Texten, die es gesehen hat, was das nächste Wort ist. Das heißt, das System startet mit einem Wörterbuch. Das sind nicht Wörter, sondern Silben quasi. Also es gibt viel weniger Silben, als wir Wörter bilden können. Ne? Wörter können wir unbegrenzt bilden. Duden hat irgendwie 1 Million. Und bei den Silben, was uns unsere Mutter halt beigebracht hat, dann zu babbeln, diese Wörterbücher, die sind parametrisierbar, entweder 32.000, 64.000 oder halt ein bisschen mehr, starten die und versuchen also genau über den Transformer, der also ein Sequenzlerner ist, der also lernt, was als nächstes kommen soll, diese Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Das ist eigentlich schon alles. Und das macht es aber über sehr viele Ebenen. Diese Deep Learning Netzwerke haben also typischerweise nicht nur eine Eingabe, eine Berechnungs- und eine Ausgabeschicht, sondern die haben eine Eingabeschicht, in diesem Fall also Sequenzen von Wörtern. Genau, das ist die oberste Schicht. So, und was passiert dazwischen? Das kann man am besten über die Schulklassen erklären. In der ganz untersten Schicht ist die Vorschule. Das heißt also, ich versuche Silben, also wahrscheinlich sogar 2, 3 Jahre, ne? Ich versuche also Silben zu Wörtern zusammen zu kombinieren. Alexander ist irgendwie noch gar nicht so einfach, ne? So, oder Berlin. Und die nächste Schicht schafft schon, weil das halt immer nur ein kleines Fenster sieht, also die nächsten Wörter und auch die besonders gut erkennen kann, dann Multiwörter zusammenzufinden. Also Berliner Hochschule für Technik, ne? Ist gar nicht mal so einfach. Und erkennt eigentlich, dass dieses Berliner Hochschule für Technik, diese Sequenz halt ein Ding ist. Das wird wieder ein paar Neuronen irgendwie gespeichert über die Gewichte. Hohes Gewicht heißt, oh, war wichtig. Niedriges Gewicht heißt, ist nicht so wichtig. So ein bisschen wie bei uns im Gehirn in Teilen wird vermutet der Neokortex. Und damit kann es in die nächsten Schichten reingehen. Und die nächsten Schichten, die sind dann schon das, was wir Schule Klasse 1 oder 2 haben. Einfacher Satz, Berliner Hochschule für Technik unterrichtet, also Prädikat, Data Science. Ne? Okay. Und dann kommen noch Adverbial hin, zum Beispiel im Master oder im Wintersemester und so weiter. Ne? Und das passiert dann in den höheren Schichten. Das heißt, wir haben schon einfaches Beziehungswissen oder die Hochschule als Koreferenz auf die Berliner Hochschule für Technik. Ne? Und auch diese Beziehungen, diese einfachen Beziehungen, die irgendwie sehr eng beieinander liegen, die werden dann irgendwie in Neuronen gespeichert. Und damit kann das auf den höheren Schichten wiederum sehr, sehr gut vorinitialisieren, weil es schon komplexeres Wissen gelernt hat. Es hat schon Dinge gelernt und manchmal, wie die Dinge zusammengehören. Das nennt man Dinge lernen von einem Thema, nennt man fachdeutsch paradigmatisches Wissen, also topical, Paradigma steckt da drin. Und Sequenzen von Sachen, die irgendwie gleichzeitig aufgetreten sind, also die Berliner Hochschule unterrichtet Data Science, nennt man syntagmatisches Wissen. Und dieses Wissen, insbesondere das syntagmatische Wissen, wird in den weiteren oberen Ebenen noch stärker generalisiert, satzübergreifend, teilweise auch viele Sätze dazwischen. Und es gibt auch einige Arbeiten, die versuchen, das Dokument übergreifend zu machen. Das heißt, wenn es nicht in einem Dokument drin gestanden hat, kann ich es aus dem anderen ziehen. Und dann passiert, auf den oberen Schichten ist es dann manchmal schon so weit generalisiert, dass ich plötzlich Prozesswissen reinbekomme. Wiederum einfaches Beispiel Kuchen backen. Ich muss also irgendwie in der richtigen Reihenfolge erst Lebensmittel einkaufen, dann irgendwie Teig, Eier, Milch, Zucker, was weiß ich, verrühren für irgendeinen Kuchen, vielleicht noch Zitrone reinkippen. Auch in der richtigen Reihenfolge übrigens wiederum. Dann erst muss ich den Teig noch ziehen lassen, dann kann ich ihn erst in den Ofen stecken, dann muss der Ofen eine gewisse Weile das sozusagen erwärmen. Dann muss ich mir die Handschuhe anziehen, dann das Zeug rausholen, dass ich mich nicht verbrühe. Dann das ruhen lassen und dann kann ich den Kuchen essen. Ja? Und diese Reihenfolge ist wiederum eine Sequenz. Das heißt also, wenn ich vorher sozusagen die zusammengehört habe, was ist Kuchen und verrühren den Teig, ne, sind ja alles Zusammenhänge, dann kann ich oben auch komplexes Prozesswissen machen. So, und die obersten Ebenen, die rufen das dann nur ab. Dieses Wissen wird auf den obersten Ebenen quasi ja, so ein bisschen geclustert. Ne, die eine Ecke vom Raum weiß halt jetzt alles über Kuchen Bescheid und die andere über, wie man Podcast-Aufnahmen macht, ist ja auch Prozesswissen. Und noch eine andere Ecke von mir ist über die Berliner Hochschule für Technik. Und jetzt kommt eine Anfrage rein und die heißt halt irgendwie, wie backe ich den leckeren Erdbeerkuchen von meiner Oma? Und dann geht's halt nicht, man sucht es ähnlich sozusagen Dinge, die es schon vorher hatte, die hoffentlich genügend generalisiert sind über die Ebenen und kommt zum Glück nicht in den Podcast rein, sondern in die Kuchenecke. Und hat hoffentlich mal ein Rezept gesehen, was irgendwie so ähnlich ist für Erdbeerkuchen von der Oma. So ungefähr.
Das war, glaube ich, ziemlich gut erklärt. Das ist lustig, die Assoziation mit Kuchen verfolgt uns hier in diesem Podcast. Okay. Sehr schön. Es macht mir auch die ganzen Technologien noch so viel sympathischer. Es ist wunderbar. Das klingt ja nach enormem Potenzial. Du hast jetzt gerade auch schon verschiedenste Themenbereiche angesprochen. Für mich ist das ist tatsächlich auch ein Tool, was ich so in meinem Alltag auf jeden Fall auch nutze und gebrauche, aber gerade auch im, ich sag mal, beruflichen Kontext hat das ja enormen Wert mittlerweile. Was hat es letztlich tatsächlich für konkrete Anwendungsbereiche, die wir nutzen können und von denen wir auch wirklich profitieren?
Da gibt es gerade einige gute und auch einige leider schlechte Studien. Ich habe gestern gerade eine Studie gelesen, die hat mir sehr gut gefallen. Die war vom World Economic Forum. Die haben auch aufgegriffen Arbeiten von Brynjolfsson und McAfee, die ja schon 2013 untersucht haben, sehr systematisch, welche Arbeitstätigkeiten in sehr, sehr vielen Branchen eigentlich von AI automatisiert werden. Und ich glaube, sie haben sich mit Daniel Koch noch zusammengeschmissen, das ist ein Junior-Prof auch am MIT, und haben jetzt 18.000 Tätigkeitsbilder untersucht. Und die sollte man sich mal angucken. Und das ist so ein bisschen die langfristige Sicht, ne? Und die weiß ich natürlich nicht auswendig. Und da gibt es auch für sehr viele Bereiche. Also Energiewirtschaft ist natürlich speziell und Gesundheit und IT und so weiter. Aber das, wo man jetzt schon gravierende Effekte eigentlich sofort sieht und wo man sieht, es läuft, sind einige Themen, insbesondere auch in Deutschland. Das ist auf jeden Fall das Thema Software Engineering. Das heißt also, als jemand, der Systeme aufsetzt oder auch sehr viel Scripting macht, also DevOps, aber auch im Coding drin ist, aber auch im Data Science, also gucken muss, welche Verteilungen sind in den Daten und so weiter, haben die Systeme eine ziemlich gehörige Portion an Softwarecode sozusagen im Training gehabt. Bei Llama 2 ist ein Modell von Meta, sind die Zahlen auch bekannt, da sind es ca. 9%. Was die Systeme noch nicht so gut können, ist ein komplexes Problem in kleine Teilprobleme zu zerdröseln. Da sind die alle dran, das wird kommen. Aber das ist so etwas, wo ein Senior-Entwickler noch teilweise einen Vorsprung hat. Also Softwareentwicklung ist eins, das ganze DevOps-Scripting-Zeug, Data Science, da als Tandem mit der Maschine zu arbeiten, ist super. Dann natürlich inspiriert uns das System. Es hat die Content-Generation-Costs, die Grenzkosten für Content-Generation sind gegen null bei diesem System, ne? Ja, das ist genauso wie Internet. 1994, die Kosten für Distribution von Content gingen gegen null durchs Internet. Ich konnte also irgendwo was runterladen. Und das hat dann zu solchen Sachen geführt, auf die man nicht kam, wie Tinder oder Netflix, dass der Content also von mir irgendwo hinging für null. Und 2008 hatten wir das gleiche nochmal mit Storage, Cloud, ne? Also ich konnte irgendwo was hinmachen, kam dann Dropbox raus und was es alles gibt, ne? Und hier ist es halt Content Generation. Und das war eigentlich was Ureigenes, Kreatives. Das heißt also jetzt auch alle Berufe, die schnell mal Content erzeugen müssen, Wegwerf-Content oder auch Content, um jemanden zu beeinflussen oder auch Marketing und PR und so weiter, benutzen das sehr, sehr schnell als Inspiration und gehen dann darüber, weil sie wissen, manchmal erzählt es Quatsch, aber man kann sich sehr schnell inspirieren lassen. Das ist die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe, wo es sehr schnell eingesetzt wird, ist halt der Bereich, ich sag mal, investigativer Research. Es kann auch sein, wirklich, also Research im Sinne von der Grundlagenforschung, die wir betreiben, aber halt im Banking muss man zum Beispiel Märkte schnell überblicken. Ja, gibt es eine Research-Abteilung? Oder mal schnell gucken, welche Produkte dazu sind irgendwie auf dem Markt. Also die Leute, die sehr viele Berichte lesen müssen, zusammenfassen und so weiter. Dann gibt es den Bereich Service. Da muss man ein paar Tricks machen, dass das Modell hat typischerweise nicht das spezifische Service-Wissen von Enertag, das haben die nicht, ja. Aber man kann die Modelle so drehen mit ein paar Tricks, dass die nur auf das Wissen zum Beispiel jetzt von Enertag zugreifen würden, auf die Service-Tickets oder was in Handbüchern drin steht, wie man irgendwie einen Propeller auswechselt. Ich bitte jetzt übrigens einen sehr gut bekannten Kollegen bei Enertag, mit dem ich promoviert habe, das zu verzeihen, mein lapidares Wissen. Er weiß schon, er wird sich vielleicht angesprochen fühlen. Aber auf jeden Fall, also dieses Handbuchwissen, dieses Service-Wissen, kann man da auch da reinbringen und dann antwortet das nur darauf. Und dann sind die Servicetechniker vielleicht schneller auf einer gewissen Reiseflughöhe. Dann müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, Benefson und McAfee behaupten, dass von den 18.000 Tätigkeiten ca. 20 bis 25 zunächst sehr gut als Tandem laufen. Und meine Vermutung ist, wenn wir so weiter sind, wie gesagt, die Maschinen können mittlerweile auch Prozesswissen lernen. Das heißt, also sie lernen immer komplexere Sachen. Kann es sein, dass wir in immer mehr Tätigkeiten oder Teiltätigkeiten zumindest Human-Level sind? Und das bedeutet dann auch, dass wir für bestimmte Tätigkeiten diese Mitarbeiter halt nicht nur als Tandem betrachten, sondern als unsere Mitarbeiter, dass wir also quasi Maschinen-Mitarbeiter spawnen. Man, das macht im Computerspiel, die nehmen dann Tätigkeiten wahr. Also in die Richtung geht's.
Ja. Also letztlich hat man ja das Gefühl, es geht vor allem einfach wahnsinnig um Geschwindigkeit, ne? Jo. Also Effizienz, Geschwindigkeit vorantreiben. Und da komme ich auch so ein bisschen zum nächsten Thema. Wir beschäftigen uns ja hier hauptsächlich mit der Energiewirtschaft und im Kontext eigentlich Digitalisierung der Energiewende. Und gerade da geht es ja enorm um Geschwindigkeit. Wir müssen hier Geschwindigkeit aufnehmen. Wir haben unfassbar große Ziele und unfassbar große Herausforderungen zu stemmen. Und dabei ist natürlich so eine Technologie ein enormes Potenzial, um eben genau Hilfe bei dieser Geschwindigkeitsaufnahme zu bekommen. Kannst du mir da nochmal einen Überblick geben, wo das letztlich vielleicht in der Energiewirtschaft wirklich Anwendung finden kann, wo man zeitnah wirklich auch Veränderungen sehen kann und diese Geschwindigkeit nutzen kann?
Ja. Ist es natürlich hilfreich, sich wirklich mal diese Studien zu Gemüte zu führen und dann auch schon mal davon zu profitieren, wenn halt Forscher weitestgehend in den USA meistens schwappt das dann ein paar Jahre später in Deutschland über, dass sie sich das auch nochmal durchgucken, das anschauen. Und also insbesondere Energiewirtschaft wäre meine erste Wette, wenn ich das jetzt als Beratungsprojekt sehen würde. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen half-baked. Aber ich weiß von einigen Unternehmen, dass die Software entwickeln. Ja, also Softwareentwickler schlauer machen ist ein Hebel. Ich glaube auch der gesamte Bereich Service ist etwas, wo Optimierungspotenzial da ist. Also Servicewissen auch, was ja eher intrinsisch ist, so zur Verfügung zu stellen und so rauszukitzeln aus den, ich sag mal, A-Service-Technikern, die da wirklich seit Jahren also wissen, warum das System halt vielleicht kaputt gehen könnte, also der Propeller oder die Energieanlage, die das auch teilweise dann an Vibrationen hören oder an, wie gesagt, großem Erfahrungswissen, was im Kopf ist, dass man das versucht zu dieses intrinsische Wissen halt wirklich explizit dann abfragbar zu machen, auch im Chat-Dialog, dann nicht nur mit jungen Mitarbeitern, dass die jungen Mitarbeiter immer auf den gleichen alten Mitarbeiter draufgehen, das ist ja doof, das will der nicht, aber dann mit einer Maschine reden und die älteren Mitarbeiter, die erfahrenen Mitarbeiter dann aber trotzdem das Wissen versuchen mit einzuspeisen. Also das wären zwei Wetten. Und dann gibt's ganz, ganz viele Dinge, die muss man bitte ausprobieren. Also ich glaube, dass der ganze Bereich Backoffice, der ganze Bereich PR, Marketing, auch der gesamte Bereich Research beziehungsweise Unterstützungsfunktion jetzt für Entscheider, ja, sammeln wir mal Daten zusammen und sag mir mal, wie der Markt sich hinentwickelt oder sowas, dass das durchaus Bereiche sind. Aber hier wäre meine Empfehlung, mit dem Anbieter von Sprachmodellen seines Vertrauens, und die sind leider derzeit kaum Made in Germany, gibt es wenige Ausnahmen und die sind auch noch nicht auf der Reiseflughöhe, vielleicht, wo sie die Energiewirtschaft hätte, das muss man aber sich genau im Detail bitte anschauen, dann einfach mal kleine Projekte macht, vielleicht 5 bis 10 Personen in den Teams. Ich habe das gerade bei einem Unternehmen, wo ich Beratung mache, die sind 5000 Mitarbeiter, Großfamilien geführt, machen so bestimmte elektronische Geräte, produzieren die, und haben wir genau jetzt sowas gestartet und einfach mal 6 bis 8 Wochen laufen lässt, um dann die Mitarbeiter also daran A zu gewöhnen, damit zu interagieren und auf der anderen Seite auch im Unternehmen eine Art Leitplanken herzustellen. Was sollte man damit tun, was nicht und so weiter. Und ich glaube, so muss es gehen. Und das große Augenmerk sollten dann aber bitte jetzt die leitenden Manager, die vielleicht gerade zuhören, darauf legen, mit wem gehe ich in eine Partnerschaft ein, weil ich mir hier einen extrem starken Vendor-Login, ja, also ich gehe in einen extrem starken Vendor-Login ein, den ich wahrscheinlich sehr schlecht wieder aufheben kann in der Zukunft. Und bei dem der Gegenüber, also der Partner, der diese Modelle anbietet, auch dann an der Preisschraube sehr stark drehen kann, weil ich natürlich dann die Optimierung trotzdem gewährleisten möchte, wenn es dann bei mir etabliert ist. Und wie gesagt, mal 5 Jahre vorausspulen, da geht es nicht mehr um Tandems, sondern da geht es um Mitarbeiter-Spawn. Aber das wäre jetzt die Vorgehensweise, also ein paar Studien lesen, irgendeinen Berater sich reinholen, der die gelesen hat vielleicht, und dann mit Pionieren in der Firma 5, 6, 7 Teams zu irgendwelchen Themen holen und dann mal schauen, inwieweit das in der Firma aufgegriffen wird und wo es dann wirklich funktioniert.
Ja, das ist doch schon mal auch ein guter Aufruf nach da draußen. Jetzt nochmal ganz konkret bezogen auf so die Anwendungsbereiche. Laut unseren bisherigen Recherchen ist da hauptsächlich so der Bereich Kundensupport und Service. Das ist das, was du gerade auch schon angesprochen hattest. Energieeffizienz und auch Optimierung. Dann letztlich auch die Analyse eben großer Datenmengen, was ja einfach auch ganz prinzipiell ja irgendwo der Sinn der Technologie ist. Und gleichzeitig aber auch die Stabilität und das Management von den Stromnetzen. Würdest du damit d'accord gehen? Siehst du noch andere Anwendungsbereiche? Wie schätzt du das ein?
Ich bin, wie gesagt, also schon, ich komme aus dem Machine Learning, habe auch sehr an Hauptspeicherdatenbanken gearbeitet und bin jetzt vorwiegend im Bereich Sprachmodelle unterwegs. Mir sind aber generelle andere Ansätze auch der KI natürlich bekannt, aus dem maschinellen Lernen. Du hattest jetzt 2 gesagt, da würde ich nicht sofort wissen, wo da Sprachmodelle anwendbar sind, aber das liegt vielleicht auch immer in meinem begrenzten Domainwissen. Also Service gehe ich sofort d'accord, also alles, was menschenerzeugte Daten sind, vielleicht auch irgendwann von Maschinen erzeugte Sprachdaten. Das passt, ja. Also Service, Marketing, personalisierter Kundenzugriff, supi. Wenn ich jetzt Stromnetze ausbalancieren möchte, und bitte entschuldigen Sie, die Sie jetzt gerade am Radio oder am Podcast sind, meine Naivität, sind das Sequenzdaten? Die sind aber derzeit nicht in den vortrainierten Modellen enthalten. Das heißt also, technisch ist es, glaube ich, sehr gut möglich sogar, die zumindest die gleiche Technologie, also die Transformer-Architektur oder ähnliche Architekturen, die vielleicht sich dafür sogar noch besser eignen, auf Sequenzdaten, wie verhalten sich Stromnetze, zu trainieren. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht sogar so ähnlich, wie man das mit Stromdaten im Bereich Banking und Finance, also bei Aktientransaktionen macht. Ich glaube, Latenzen sind hier auch extrem wichtig. Da müsste man auch nochmal schauen, ob das Modell überhaupt innerhalb von, wahrscheinlich sind es eher Hundertstel Millisekunden oder noch weniger, dass es geraten, reagieren müsste. Da müsste man auch mal schauen, ob das die Modelle können. Also bei diesen Daten würde das technologisch gehen, mir sind aber derzeit keine Modelle bekannt. Was man natürlich vielleicht überlegen sollte, Deutschland wird ja von wenigen Stromanbietern auch dominiert, ob es hier vielleicht anbieterübergreifend Interesse gäbe, gemeinsam in einer Firma, die halt in der alle beteiligt sind, genau solche Technologie zu entwickeln. Genau, also es kommt wie gesagt auf die Datengrundlage an. Was das Schöne halt an diesen Foundation Models ist, so ist der Fachbegriff, die sind halt vortrainiert. Also die kann ich auf Texten vortrainieren, auf Bildern. Mittlerweile kann ich auch Videos machen. Es gibt auch welche für Musik und Sprache, also gesprochene Sprache. Und der Gag ist halt, habe ich vielleicht vorhin nicht deutlich genug gesagt, ich muss einmal so ein Modell trainieren und kann es dann auf sehr viele Bereiche anwenden. Und das ist recht unterschiedlich von vielleicht dem maschinellen Lernen, was schon in einigen Unternehmen eingesetzt wird. Da gibt es dann halt eine Speziallösung. Die hat halt sehr viele Audiogeräusche vielleicht enthalten, warum die Maschine bestimmte Zahngeräusche, Zahnwerkgeräusche, Getriebegeräusche macht und hat dann genau gelernt, wenn diese Geräusche auftreten mit bestimmten Drehzahlen, dann geht der Propeller vielleicht irgendwann kaputt. Das ist eine sehr spezielle KI. Wir sind hier auf dem Weg zu eher allgemeineren KI, die auf einem Modell sehr, sehr viele Aufgaben wahrnehmen kann. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Und das Zweite ist, das Foundation Model, also was unten das auf der Sprache war, sagt mir das nächste Wort voraus. Das könnten halt auch Zustände auf, die ich entweder bei Anlagen beobachte, also Yield-Optimierung oder halt im Stromnetz. Was passiert, wenn jetzt irgendwie ganz viele Leute, weil es schön sonnig ist, da ihr Balkonkraftwerk einspeisen? Was passiert da? Und dafür müsste man aber Foundation Modelle wahrscheinlich erst trainieren oder zumindest existierende weiter anpassen. Ja, und das ist so ein bisschen, was man unterscheiden muss.
Okay, da steckt also auch noch eine Menge Arbeit hinter, um letztlich dann auch die Anwendung in diesen Bereichen zu finden, ne?
Das wäre meine Vermutung.
Das ist sehr individuell.
Naja, wie gesagt, also ich brauche ein Foundation-Modell zu Stromschwankungen, ja? Was aber okay ist, weil da gibt es ja genug Trainingsdaten. Den ganzen Tag gibt es Strom, über viele Jahre gibt es vielleicht die Daten irgendwo gelockt. Viele haben in Big Data investiert die letzten Jahre. Also es wird auf irgendwelchen Festplatten wahrscheinlich schon da sein. Aber ich brauche erstmal dieses Foundation-Modell, was ganz, ganz viel auswendig gelernt hat. Ja, also die Foundation-Modelle, insbesondere im Bereich Sprachen, die können eigentlich nur drei Dinge. Die können auswendig lernen, was in der Vergangenheit war. Und wenn jetzt irgendwie eine Anfrage kommt, das auf das auswendig Gelernte projizieren und dann haben sie es hoffentlich drin. Sie können, wenn sie komplexere Sachen erfordern wollen, wie vorhin bei dem Task, bei dem Kuchenbacken, das eventuell rekombinieren. Ja, also wenn ich nur Zitronenkuchen drin hatte, kann ich vielleicht aber die Ideen vom Erdbeerkuchen irgendwo anders herholen oder zumindest vom Erdbeeren waschen. Das ist ja ein Teiltask. Der steckt vielleicht irgendwo anders in dem Cluster und den kann ich mir dann kombinieren zu dem, was ich über Zitronenkuchen weiß. Das Modell kriegt es dann schon raus, dass Zitrone und Erdbeer halt paradigmatisches Wissen ist. Also beides sind Früchte, kann ich irgendwie austauschen. Da muss ich halt nicht die Zitronen waschen, sondern die Erdbeeren. Also Modelle können neben auswendig lernen rekombinieren, auch über lange Sequenzen. Da geht auch oft was schief. Und das Dritte ist, wenn Sie jetzt partout sozusagen nichts drin haben, was Sie auswendig gelernt haben oder was Sie rekombinieren können, dann wenden Sie eine Ähnlichkeitsfunktion an. Ja, also dann wird das Modell, wenn ich Erdbeerkuchen haben will und es hat partout wirklich nichts drin und weiß auch nicht, was Erdbeeren sind und so weiter, den Zitronenkuchen ausgeben und sagen, das ist dein Erdbeerkuchen und wird vollständig davon überzeugt sein, dass es der Erdbeerkuchen ist.
Das nennt man dann Halluzinieren?
Ja, Halluzinieren oder? Ist das, genau, Halluzinieren ist das in der Öffentlichkeit das Wort für dieses ganze Fehlverhalten. Das hat aber meist ganz, ganz viele Gründe und wir versuchen, der Wissenschaftler versuchen, deutlich spezifischer zu sein, was da schiefgegangen ist. In diesem Fall war es ein Out-of-Domain-Error, das heißt, also im Training hatte das nie Erdbeerkuchen gesehen und musste deswegen auf Zitronenkuchen zurückgreifen. Aber das sind die drei Fähigkeiten und diese Foundation-Modelle haben halt diese drei Fähigkeiten. Ich wiederhole sie nochmal, weil es wirklich wichtig ist, zu verstehen. Auswendig lernen, also Associative Memory, das zweite rekombinieren, auch auf sehr langen Sequenzen und das dritte ist, wenn ich nichts weiß, führe ich eine Ähnlichkeit an und was das Modell aber halt nicht kann oder sehr schwer ist, zu sagen, ich weiß was nicht. Und das müsste dann übrigens auch bei den Anomalien, bei Stromschwankungen vorhanden sein und da das aber maschinenerzeugte Daten sind, die in einem durch einen Markt passieren. Und dieser Markt ist natürlich, ist ein Second-Order-Game. Also wird beeinflusst durch Marktteilnehmer, die sich wiederum gegenseitig beeinflussen und die beeinflusst werden durch Wetter oder irgendwelche anderen Marktphänomene. Ist, glaube ich, aber die Varianz hier möglicherweise weniger als bei Sprache. Varianz bei Sprache ist schon sehr hoch. Ich kann mir also schon vorstellen, dass das funktionieren könnte. So ein Modell über Zustände, wie viel Strom verbraucht wer wann, wo und so weiter zu lernen.
Ist ja schon mal eine erfreuliche Nachricht. Generell reden wir ja dann tatsächlich über sehr kritische Infrastrukturen ja trotzdem, ne?
Critics,
also
genau, ja.
Das ist trotzdem ja auch mit einem gewissen Risiko und einer ziemlich großen Herausforderung verbunden, einfach weil es dabei um die Versorgungssicherheit geht, ohne die wir letztlich nicht leben können oder nicht leben wollen. deswegen komme ich auch so ein bisschen zu dem Thema Risiken und Herausforderungen. Wie siehst du das im Allgemeinen mit dem Thema Large Language Models beziehungsweise ChatGPT und im Zweifel auch wirklich konzentriert auf das Thema Energiewirtschaft?
Mhm. Ja, da passiert gerade, also erstmal, Large Language Models sind ja keine Critics-Infrastruktur. Ne? Es ist nicht irgendwie Wasser, Abwasser, Energie und so weiter oder Gesundheitswesen in Teilen, sondern es ist erstmal ein Tool, mit dem wir als Tandem interagieren können derzeit. Und leider hat sich in viele Gehirne eigentlich eingeprägt, oh, das ist wahnsinnig teuer, sowas zu machen. Nö. Ich bin das auch mal mit einigen durch und wir sehen es auch derzeit in einigen Unternehmensgründungen wie Mistral oder Aleph Alpha oder auch andere, die mit einem Aufwand von wahrscheinlich ja um die 25 Millionen ein Language Model erbracht haben, was ungefähr so gut ist wie GPT-3.5, also das, was wir im Januar hatten. Das ist 25 Millionen ist jetzt für Deutschland nicht so viel. Und die meisten Kosten gehen bei den 25 Millionen übrigens nicht ins Training rein, also in das Berechnen, in das Training schon, also das Datenkuratieren. Das würde ungefähr 2 bis 3 Millionen kosten, wenn man sich die GPUs mietet. Und die gibt's übrigens auch in Deutschland und Europa. Ja. So, das ist also die erste Mehr. Also die erste Mehr heißt, die wurde auch in uns in Teilen, das ist meine Vermutung, von bestimmten Playern aus Amerika eingeredet Anfang des Jahres. Ihr schafft das nicht, ist irrsinnig teuer. Stimmt nicht. Zumindest nicht für so ein Good Enough Modell. Die zweite Mehr, die uns eingeredet wurde, die war, das muss alles Closed Source sein. Ja, Closed Source heißt, oh bitte, liebe Deutsche, gebt uns das Vertrauen, dass wir die Anbieter über den Teich hinweg die einzigen sind, die also wissen sollten, was in diesen Modellen passiert, damit man die nicht manipulieren kann. Und wir werden uns auch nie die Trainingsdaten sagen, das ist ja Geschäftsgeheimnis, aber ihr müsst uns einfach vertrauen, wir machen das schon richtig. Und außerdem haben wir so viele coole Leute, nur die können das und ihr in Deutschland kriegt das nicht hin. Auch das finde ich sehr problematisch, auch aus ethischen Gesichtsgründen. Ich finde es eher gut, Ansätze wie von Hugging Face zu verfolgen, dass man sagt, man holt sich die größte Entwickler-Community von Open Source zusammen, also Experten. Man macht sowohl Modelle für die Trainingsdaten, die kommerziell Open Source nutzbar sind. Das ist völlig okay. Also es sollte auf jeden Fall kommerziell nutzbar sein. Da muss jemand mit Geld verdienen. Aber man erlaubt einen Einblick in die Trainingsdaten und die Verfahren eigentlich, die werden jeden Tag auf den Tagungen im Machine Learning publiziert, die Community weiß die Tricks, das sind wenige Leute, die die Tricks wissen, aber es ist immer noch eine gigantische Experten-Community von vielen tausend Experten weltweit, die die Tricks wissen. Es ist also kein großes Geschäftsgeheimnis, was da im maschinellen Lernen im Source Code da passiert. Und das ist es hier eigentlich, also das ist die Botschaft. Die Botschaft heißt, ich glaube, dass die Sicherheit und Souveränität von Deutschland gewährleistet werden kann, auch für einen Taler, den sich Deutschland trotz der vielen Krisen, in denen wir uns derzeit auch befinden, leisten kann. Und dass das auf jeden Fall auch basieren sollte, zumindest im Bereich der Sprachmodelle, auf Open-Source-Datensätzen, wo viele Experten Einblick erhalten können und die alle Player benutzen dürfen. Von mir aus auch die amerikanischen. Weil nur durch die Verteilung in diesen Daten und auch nur, wenn wir diese Daten entsprechend kuratieren, mit dem Wissen, was wir in Deutschland für gut finden, ja, also auch im Hinblick auf Bias und die armen 47-jährigen Männern, die dann diskriminiert werden vielleicht, haben wir nur die Möglichkeit, wenn wir die Trainingsdaten wissen. Und es wird überhaupt nicht funktionieren in meinen Augen, wenn wir uns da selber in den Fuß schießen und uns einschränken und sagen, wir vertrauen wenigen amerikanischen Firmen, die nach amerikanischem Recht arbeiten. Und wo uns also wirklich sehr schwer sein wird, auch in Zukunft einen Gerichtsvollzieher dann da vor die Tür zu stellen, der da die Festplatten einfordert, um rauszubekommen, wurde da Schabernack getrieben oder nicht.
Ja, es klingt ganz viel auch nach Datenschutz und Datensicherheit, die man da gewährleisten muss, die wir auch gewährleisten wollen, wenn wir es eben kommerziell in Deutschland nutzen möchten. Und das ist so ein bisschen deine Lösung, um das sicherzustellen, dass man eben in Deutschland auch einfach dafür sorgt, dass wir hier eine gewisse Infrastruktur dafür aufbauen. Ja.
Nochmal da einzugehen, also es gibt ja derzeit den AI Act und diesen sehr unglücklichen Artikel 28b. Das ist, glaube ich, auch so eine Nebelbombe, die da leider von einigen sehr stark noch fokussiert wird. Damit schießen wir uns massiv in den Fuß. Wenn ich den mal als Laie und die entsprechenden Rechtsanwälte, die jetzt zuhören, mögen mir auch verzeihen, für mich übersetzen kann. Derzeit stellt es für mich so dar, dass wenn ein Masterand bei uns ein neues Modell gemacht hat und er möchte dies auch dann veröffentlichen, damit es kommerziell nutzbar wird, dann hat dieser Masterand dann sicherzustellen, dass mit dem Modell nichts Böses gemacht werden kann, dass da keine schädlichen Trainingsdaten drin waren und so weiter. Das ist also dann ein Aufgabenpaket, wo ich für jede Masterarbeit wahrscheinlich eher einen sechsstelligen Betrag einstellen müsste, dass sehr hochbezahlte Anwälte dann das sicherstellen. Und das betrifft natürlich nicht nur die Masteranden, sondern das würde ein ganzes Ökosystem in Deutschland betreffen von sehr jungen, innovativen Firmen, aber auch teilweise von mittleren oder sogar großen Firmen, die, wie wir vorhin besprochen haben, hier entsprechende Modelle aufstellen. Und das schützt eigentlich nur die existierenden Marktteilnehmer, die schon sehr weit vorausgerauscht sind. Das heißt also, meine Lösung wäre hier nicht Regulatorik, sondern meine Lösung wäre hier Ingenieursdenke, nehme ich hier durch kommerziell nutzbare Open Source und durch Projekte, vielleicht die auch durch den Staat unterstützt sind, entsprechende Trainingsdaten bereitzustellen, die auch der Community bekannt sind und die man dann nutzen kann. Und das ist keine Lösung, die ist habe ich mir ausgedacht, sondern diese Lösung gibt es leider Gottes schon in anderen Sprachgebieten. Wir sind da wieder mal nur Follower, also auf gar keinen Fall Pionier. Im Englischen gibt es seit langem schon den Datensatz Red Pajama. Es gibt sehr gut kuratierte Datensätze für das Bereich Software Engineering. Es gibt mittlerweile auch einen Datensatz aus den USA, die dort ein bisschen relaxter sind mit dem Crawlen von unseren Servern zu, ich glaube, 180 Sprachen waren es mittlerweile, der auch von der Uni veröffentlicht wurde. Ich halte das für einen sehr problematischen Ansatz, das zu regulieren. Das geht schief, da kommt man überhaupt nicht hinterher.
Ja, da geht man tatsächlich schon ziemlich tief ja auch in so die Materie der Steuerung solcher Systeme. Trotzdem würde ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie man es sicherstellen kann, dass diese Technologie verantwortungsvoll und trotzdem auch also ethisch genutzt werden kann. Wie können wir das sicherstellen bzw. garantieren?
Wie gesagt, also ich wiederhole mich jetzt kurz, Open Source statt Closed Source, möglichst Konstrukte machen, wo eine große Anzahl von Experten, gerne auch mit einem kommerziellen Interesse, dann eine sehr genaue Übersicht haben über diese Open Source kommerziell nutzbaren Datensätze. Die Datensätze sollten dann entsprechend auch Lizenzen aufweisen, dass ich die Daten nehmen kann, ohne gleich verklagt zu werden. Und ich glaube, dass diese Daten in Deutschland existieren. Also ich gebe mal eine Größenordnung für ein deutschsprachiges Modell, was ungefähr auf dem Stand von Januar 2023 von GPT ist, also GPT 3.5, benötigen wir 8 Laptop-Festplatten von den Laptops, die hier gerade hier im Raum stehen, also ca. 15 bis 20 Terabyte.
Das wirkt ja wahnsinnig banal.
That's it.
Okay, und, Wahnsinn.
Und ich glaube, dass in einem Land, was 4.000 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt hat, irgendwo diese 8 Festplatten aufwendbar sind. Ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen vielleicht auch Lust hätten, diese Daten zu spenden. Ich kann mir auch vorstellen, dass Verlage vielleicht sehr alte Daten haben, die sie nicht mehr benötigen, also aus dem Jahre 2010. Und ich gebe mal ein Beispiel. Also wir haben ein Sprachmodell für die Medizin in diesem Jahr berechnen können. Das ist nach Stand der Technik 2018, 2019, also basiert auf der sogenannten BERT-Architektur. Auch nur 512 Wörter kann das weit gucken. Aber warum wir so stolz darauf sind und warum das übrigens auch viele tausendmal im Monat runtergeladen wird, es ist das erste deutschsprachige Sprachmodell in der Medizin. Und es basiert unter anderem auf Daten von Verlagen, die ein Open-Source-Programm hatten, wo also schon die Autoren vorher die entsprechende Fee bezahlt haben und wo der Verlag halt sagt, okay, diese Daten haben eine kommerziell nutzbare Lizenz. Und wir haben mit den Verlagen vorher gesprochen und haben auch sie gebeten zu prüfen, ob sie diese Daten freigeben. Und dadurch konnten wir zumindest auf die Datenmenge 1,1 Milliarden Wörter waren das hier. Also wir brauchen Faktor 1000 mehr für ein richtiges Modell, was generell ist. Aber das wird auch irgendwie zu finden sein. Wie gesagt, das sind dann ja 8 bis 10 Festplatten, also 20 Terabyte voll. Das wäre also meine Antwort. Schafft Strukturen, in denen wir Trainingsdaten massiv wiederverwenden, denen wir alle vertrauen, die auch kommerziell nutzbar sind und die auch lizenzfrei sind. Das war also da wenig Angst haben, verklagt werden zu müssen. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Daten existieren und schafft Strukturen. Das hat auch die Biden-Regierung übrigens relativ clever schon initialisiert, wo wir es schaffen, ähnlich wie bei DARPA, dass da sehr viele Experten einfach Lust haben, drauf zu gucken. Auch Hugging Face ist da ein gutes Beispiel, weil sie es eh machen, weil sie für jemanden kommerziell arbeiten und untersuchen müssen, eignet sich das Modell oder diese Daten dazu, bei uns ein Modell zu machen. Und diese Experten haben wir in Deutschland. Wir sind im Bereich akademischer Forschung sehr, sehr gut. Wir sind immer so Platz 3, manchmal Platz 4, manchmal ist die UK besser. Ich habe jetzt auch sogar eine Studie gesehen, da war schon Singapur besser, habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber wir gehören halt immer noch so, ich sag mal, zu den Top 4, die im Bereich KI oder insbesondere Machine Learning, Deep Learning sehr, sehr gut publizieren. Also wir haben das Wissen. Ja. Nur wir schießen uns da halt durch ins Knie, indem wir die 25 Millionen nicht irgendwo finden oder indem wir halt Artikel 28b auf die Welt bringen, hoffentlich nicht, der uns dann wahrscheinlich zwingt, solche Modelle in der Schweiz oder in vielleicht in der UK oder vielleicht sogar im Ausland, in Katar oder so berechnen zu lassen, damit wir es können, weil wir in Deutschland dann dafür verklagt werden würden.
Ja, das klingt, als hätten wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, um das in Deutschland auch weiter zu etablieren und auch trotzdem irgendwie da am Kern der Zeit zu bleiben. Ich würde noch mal in Richtung Nachvollziehbarkeit der Daten gehen. Wenn ich jetzt als nutzende Person auf die Technologie zurückgreife, wie oder was für eine Chance habe ich, eine Information darüber zu bekommen, woher die Daten kommen? Gibt es irgendeine Art von Quellencheck, Nachvollziehbarkeit? Wie ist da aktuell der Stand?
Ja, also wir nennen das im maschinellen Lernen das sogenannte Grounding. Das heißt also, die Frage ist, wenn das Modell eine Entscheidung trifft, aufgrund welcher Fakten, die das Modell quasi beim Training sehen konnte oder auch wahrscheinlich nicht, begründet sich sozusagen die Aussage des Modells. Und da gibt es verschiedene technische Ansätze. Also was wir derzeit schon sehen bei Modellen, jetzt bei der Bing-Suche sehen wir es auch teilweise von Modellen von Hugging Face, ich glaube auch im neuen ChatGPT-4 ist es drin oder wird demnächst reinkommen, ist halt, dass das Modell, um eine Antwort zu erbringen, zunächst irgendeine Websuchmaschine oder ein anderes Archiv befragt, dann die Top 10 oder Top 100 oder vielleicht sogar Top 1000 Resultate irgendwie clever zusammenfasst und daraus eine Antwort generiert. Der Fachbegriff dafür heißt Retrieval Augmentation. Und dann weiß das Modell natürlich, welchen Teil der Antwort aus welchem Dokument generiert wurde, was nicht heißt, dass das Dokument korrekt sein muss, ne? Oder dass das richtige Archiv gefragt wurde. Da kann trotzdem all möglicher Mist drin stehen. Aber zumindest hat man ein Grounding, ob das von der oder dem Dokument oder von der Webseite ist. Und dieses Retrieval Augmentation zum Beispiel funktioniert auch wahnsinnig gut hinter der Firewall. Das heißt also, ich kann das Archiv in meiner Firma benutzen und kann daraus das Sprachmodell eigentlich nur benutzen mit dem Sprachverständnis und ein bisschen Weltmodell, was es gelernt hat, um aus meinen Dokumenten eine Antwort zu generieren. Ne? Wenn meine Dokumente trotzdem Mist sind, habe ich Pech. Aber damit kann ich die Chance sehr groß einschränken. Nicht perfekt, aber 99% vielleicht, dass das wirklich nur sich auf diese Daten basiert. So, das ist die eine Variante. Und andere Varianten versuchen zu erklären, also ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass die ganzen Deep Learning Modelle verschiedene Layer haben. Ich habe den Ausgabelayer, in diesem Fall kommt Text wieder raus, irgendwie schreibt mir den Bericht oder macht mir eine schöne Zusammenfassung. Ich habe den Eingabelayer, Sprache kommt rein und dazwischen passiert was. Und ich möchte also quasi von dem Ausgabelayer propagieren, also ich möchte die Wege in dem neuronalen Netzwerk zurückfinden, auf welche Ursprungssignale das kam. Beim Bild sind es Bildpunkte oder halt teilweise Bereiche vom Bild. Beim Text sind es dann diese Dreigramme oder manchmal auch Wörter. Und wir haben da neulich, und das ist super technisch dann, wir haben da neulich eine Arbeit für Mediziner gemacht, dass wir vorberechnet haben für circa 2000 verschiedene Krankheiten. Viele dieser Krankheiten haben wir ein Abbild geschaffen von einem künstlichen, quasi synthetischen Patienten. Und für diesen synthetischen Patienten wussten wir sehr genau, warum das Modell die Entscheidung getroffen hat aufgrund bestimmter Buchstaben, weil wir genau diese Rückberechnung vorberechnet haben. Ne? Und das sieht dann so aus, dass dann halt das irgendwie, also die Doktorandin, die das gemacht hat, war ein Faible für rosa Farben und die hat das immer in zart rosa gemacht. Das lässt sich immer schlecht dokumentieren, weil die Farbe auf dem Beamer so schlecht drüber kommt. Aber man sieht quasi, also Buchstabenfolgen und im Kopf bei den Medizinern, die erkennen das sofort, die sehen dann, das sind Symptome, das sind Risikofaktoren, das sind Medikamentierung und so weiter. Die können die Semantik daraus machen. Okay, und kommt jetzt ein neuer Patient rein, dann setzt die Ähnlichkeitsfunktion ein. Das heißt also, der neue Patient, die Beschreibung des neuen Patienten, die das Modell vorher nicht gesehen hat, die wird dann verglichen mit diesen Prototypen. Und wenn wir Glück haben, hatten wir schon mal so einen im Archiv gesehen. Und dann nutzt er die Informationen bei dem neuen Patienten auch, aus welchen Texten das kommt. Und diese Backpropagation, dafür gibt es zahlreiche technische Ansätze, kommen auch immer wieder neue raus. Das ist aber für den Anwender oft sehr schwierig. Ne? So, also generell die Botschaft, einfach wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Jahren bleibt es bei der sogenannten Retrieval Augmentation. Das heißt, ich muss einen gut kuratierten Datensatz mitbringen. Deswegen wieder Open Source, ne? Auf den alle irgendwie kennen und wo man auch das ganzen Mist möglichst vorher rausgeschmissen hat. Man schmeißt aus den Datensätzen fürs Training bei Sprachmodellen, kommt darauf an, 60-80% vorher raus, ja, weil es wirklich viel Mist da drin steht. Und kann dann also relativ einfach mit einer Technologie sagen, zumindest aus diesem Dokument, was ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe, und manchmal weiß ich auch nur den Autor oder zumindest, wo ich es gezogen habe, beruht meine Antwort. Schwieriger wird es halt bei Ansätzen, da muss man tief in Technologie reingehen, wird es auch ein bisschen teurer. Was sind die Signale sozusagen? Da ist eine Technologie die Backpropagation, aber das gibt auch es gibt ganze Handbooks voll und ganze Konferenz-Proceedings voll, einfach Technologien von ich erklären kann, wann was kommt. Und da muss man dann gucken, da gibt es dann Sammelsurien von Baukästen, Probing wäre eine andere, warum das Modell bestimmte Sachen geantwortet hat.
Ja, ich habe tatsächlich vor einigen Tagen etwas Ähnliches gesehen, da kamen aber Bilder raus aus einem Modell, wo dann die Pixel, die Grundlage für die Entscheidung waren, hervorgehoben wurden, ne? Und das ist quasi ein ähnliches Konzept.
Genau, hatten wir 2017 für Zalando gemacht in einem Projekt mit den Studenten. Da gibt es den sogenannten Fashion-Amnest-Datensatz, da sind so Klamotten abfotografiert worden. Und also Sneaker werden erkannt an der Lasche und an den Schnürsenkeln, das fand ich ganz witzig, Hosen am rechten Bein komischerweise. Und T-Shirts meistens so an der Kragenform. Also das waren so die Pixels, die dann immer das Hotel besonders, die das Modell dann besonders gehighlightet hatte. Das ist aber immer unterschiedlich, das hängt vom Datensatz.
Das kann man sich nicht ausdenken. Nee, ne?
Genau. Ja. Und es gab auch diese Modelle, die sind ja sehr alt, die Deep Learning Modelle. Also die Armee hatte das auch mal in den 80er Jahren probiert, um Panzer zu erkennen auf irgendwelchen Bildern. Und das Modell hat aber leider nicht die Panzer erkannt, sondern halt oft den Wald oder sowas. Und jedes Mal, wenn ein Wald drauf war, hat das Modell gesagt, da ist ein Panzer drauf. Dann hat das Modell also hier auch oft die falschen Korrelationen genommen, weil es komplett overfitted war, weil nur Panzer im Wald gezeigt wurden. Ja, genau. Und da geht's halt die Forschung weiter. Aber die Kunst besteht, glaube ich, nicht hier in der Methodik. Wir unterscheiden ja Maschinen dann immer oft zwischen methodisch oder modellzentrischen Ansätzen und datenzentrischen Ansätzen. Die Kunst in meinen Augen liegt hier vor allen Dingen in datenzentrischen Ansätzen, die also im Vorhinein schon die Daten entsprechend bereinigen. Und habe ich neulich eine Publikation gelesen, die war auch sehr gut. Die haben gleich das Modell genutzt, dass das Modell self-labelt in den Trainingsdaten, ob eine Aussage halt rassistisch oder einen hohen Bias hat und dass die dann gleich rausfliegt, dass die also gar nicht ins Training reingelangt. Und wie gesagt, diese Methodiken und diese Vorgänge und welche Daten man da nimmt, die Closed Source zu machen, finde ich sehr problematisch, wenn man sich überlegt, wie wenig Menschen eigentlich im Valley Deutsch sprechen im Vergleich zu hier in Deutschland. Oder dann wird es ausgesourced nach Kenia oder sonst wo, da spricht ja gar keiner Deutsch. Diese entscheiden dann sozusagen über das Werteverständnis, was wir uns hier erwarten. Das ist schwierig.
Ja, sehe ich total. Das heißt, letztlich geht es da eher um Qualität als um Quantität, genau, kann man sagen. Und auch letztlich um die große Verantwortung der Bereinigung. Und letztlich müssen das ja auch Menschen tun. Und das können wir noch nicht maschinell abgeben wahrscheinlich, ne? Also da sind wir dann wieder gefragt, irgendwo auch mit eigener Tatenkraft voranzuschreiten.
Also ich glaube, es geht vor allen Dingen Sampling und dann später Bereinigung. Ich brauche erstmal die richtigen Datenquellen, denen ich vertraue. Das ist eine Verlagsaufgabe eigentlich. Das machen Verlage, ne? Also die haben sich halt aufgebaut, ein Autorennetzwerk. Wir haben aber solche Institutionen zum Beispiel in Deutschland, die sehr vertrauenswürdige Informationen noch bereitstellen können. Deutsche Welle zum Beispiel gehört dazu oder in der Medienbranche halt ARD, ZDF, auch bestimmte Zeitungen wie die Welt oder die Zeit, die sich halt noch leisten können, entsprechenden Qualitätsjournalismus zu machen, wo man also wirklich vertraut, dass der Journalist da wirklich in dem Kriegsgebiet jetzt gerade ist und die richtigen Antworten halt gibt und man nicht glaubt, dass das einfach billig von der Maschine erzeugt wurde. Und da ist halt meine Bitte auch, an die entsprechenden Entscheider, überlegen Sie doch mal, welche Daten Sie hier spenden könnten oder zumindest welchen Preis Sie gerne haben möchten. Genau das macht OpenAI. OpenAI geht mit großen Bilddatenbanken derzeit Deals ein oder mit großen Datenbanken, die halt oder Anbietern von Webseiten, die halt zum Beispiel Programmierinformationen bereitstellen. Und das ist der eigentliche Vorteil, diese Partnerschaften. Und wenn wir ein gutes deutschsprachiges Modell haben, was keinen Bias hat, dann sollten wir bei uns schauen, welche Organisationen, auch öffentliche Behörden, Bundesamt für Informationsfreiheit oder halt für politische Bildung zum Beispiel, die Bundesbehörde, das sind, glaube ich, alles Player, die hier kramen könnten und gucken könnten, ob sie mal eine Festplatte vielleicht spenden könnten. Wir brauchen 8 bis 10 Festplatten, mehr ist es nicht, Entschuldigung.
Total richtig, ist auch gut, dass wir das nochmal betonen, denn letztlich, was mich auch immer wieder in meinen Podcast-Interviews verfolgt oder immer wieder begleitet, ist vielleicht das schönere Wort, ist, dass es ganz viel um Vernetzung geht, in jeglicher Hinsicht, um Vernetzung, Zusammenarbeit und eigentlich ist es ja was so Schönes und man hat aber das Gefühl, dass es ganz oft daran scheitert, ne? Dass letztlich jede Gruppe, die eigentlich irgendwie zusammenarbeiten sollte, dann doch irgendwie bei sich bleibt und Daten bei sich behält und es irgendwie ganz stark darum geht, die auch zu schützen. Und dass aber eigentlich im Großen und Ganzen das Ganze viel mehr vernetzt werden muss, damit wir zum Ziel kommen.
Ganz genau. Und wie gesagt, es ist hier kein Wunderwerk. Also es reicht ungefähr ein Team von 20, 30 Menschen, die wissen, was sie tun. Budget, wie gesagt, pro dieser Teams. Ich würde 3 dieser Teams bilden, weil man muss immer mehr Raketen hochschießen. Eine kommt dann zum Mond. Aber pro Team wahrscheinlich 25 Millionen Budget, Zeitraum 12 bis 18 Monate und halt Berechnungskosten 2 bis 3 Millionen Euro auf eine Hardware, die es in Europa mehrfach gibt und die man auch einkaufen kann. Ähnlich übrigens wie Strom am Markt kann man GPU einkaufen.
Ja, wir haben jetzt gerade ganz viel darüber gesprochen, was kann man machen, wo sind Potenziale, wo sind aber auch Hürden, wo sind Risiken und wer ist eigentlich hier gerade gefragt, auch in Aktion zu treten. Wie ist denn der aktuelle Status quo? Wo sind eventuell Anwendungsbereiche auch schon in der Energiewirtschaft vorhanden? Wo wird das schon genutzt und wie siehst du das so in der Zukunft? Wann können wir damit rechnen, dass dort noch viel, viel mehr passiert und was sind so die nächsten Steps?
Wie gesagt, der Status quo ist, dass wir multimodale Modelle haben, also Bild und vorwiegend Text und die nächsten Modalitäten, also zum Beispiel Verlaufsdaten. Stromwirtschaft ist ja Verlaufsdaten. Was passiert als nächstes mit der Maschine oder mit dem Markt? Beginnen da langsam Einfluss zu halten, nicht weil es technisch schwierig ist, ist es gar nicht, aber weil einfach das Markt irgendwie kommt. Also wir haben multimodale Modelle. Wir können denen auch Bilder geben und können die fragen, was ist auf den Bildern drauf? Ich glaube, auch das ist sehr, sehr wichtig. Von mir aus, wenn man nur von einer Luftbildaufnahme zählen möchte, wie gut das Land erschlossen ist bereits mit Windkraftwerken oder andere Eigenschaften, die man vielleicht aus dem Satellitenbild heraus gewinnen kann. Auch Wetterdaten müssen ja da eingespielt werden. Wir haben multilinguale Modelle. Wir haben Modelle, die Teilprozesse schon relativ gut lösen, die sich aber noch ein bisschen schwer tun, komplexere Aufgaben zu erfüllen. Wir haben derzeit schon Modelle, die programmieren können. Wir haben Umgebungen, Stichwort AutoGPT, Codepilot, Data Analyst, die auch den programmierten Code dann selbstständig ausführen können. Auweia, was passiert da? Hier gibt es schon einfache Aufgaben, wie programmieren wir mal eine Webseite oder recherchieren wir mal zu einem Thema und bringen das in einen Blog, was man dem Modell geben kann. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, versagt aber auch noch bei vielen. Wir haben Modelle, die externe Services aufrufen können. Das ist durch ein Paper von der Uni in Barcelona, Pompeu, existiert. Das heißt Toolformer. Das heißt, ich kann also Wolfram Alpha aufrufen oder wie gesagt Services von Springer oder Welt oder von anderen. Und das Modell integriert dann diese Daten. Wir haben, wie gesagt, Möglichkeiten, das eigene Archiv. Ja, wie gesagt, bei uns spannend, insbesondere bei den Krankenhäusern, aber auch, wie gesagt, Techniker, Daten oder die ganze Handbuchdokumentation in der Energiewirtschaft, die ich einfach dann von dem Modell abfragbar gestalten machen kann, in einem Slack oder in einer WhatsApp-Umgebung oder wie auch immer, also in einer Interaktionsumgebung, wo Menschen und Maschinen plötzlich Content erzeugen. Das ist der Stand der Technik. Und viele Sachen, die ich jetzt bestimmt gerade vergessen habe. Wo geht's hin in meinen Augen? Das ist sehr stark ökonomisch getrieben. Also wie gesagt, momentan arbeiten wir mit diesen Modellen in bestimmten Bereichen als Tandem. Bestimmte Bereiche wird es, glaube ich, sehr schwer, als Tandem zu arbeiten. alles, was manuelle Fähigkeiten betrifft, was sehr viel menschliche Interaktion beinhaltet und was genau nicht Routine ist, wo das Modell also wahrscheinlich noch die Trainingsdaten nicht hat. Das wird immer schwer sein. Der Lieblingsberuf vielleicht für Ihre Tochter oder Ihren Sohn sollte Zahnarzt sein, vor diesem Hinblick. Sehr viel manuelle Fähigkeiten, jede Zähne sehen anders aus und ganz viel Tätscheln, ne, dass der Patient irgendwie keine Angst hat. Das sind alles Fähigkeiten, die Modelle sehr schlecht wahrnehmen können derzeit. Aber gibt es mehrere übrigens von diesen Berufen. Und ja, wo geht's hin? Die Modelle werden also vom Tandem, und da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber Menschen, die, glaube ich, da viel, viel, viel weitsichtiger sind als ich, also Jan LeCun, Joshua Bengio, Geoffrey Hinton, Andrew Ng und so weiter, die haben auch ihre Einschätzung revidiert, die ich auch noch vor 4 Jahren hatte. Die sagen schon, in 10 bis 20 Jahren haben wir wahrscheinlich in vielen Bereichen Human-Level-gleiche Counterparts. Ich vermeide hier von allgemeiner genereller Intelligenz zu sprechen, weil ich wüsste nicht, was generelle Intelligenz beim Menschen sein sollte. Ich glaube, manchmal sind wir sehr dumm.
Ja, den kann ich nur zustimmen.
aber zumindest in bestimmten Bereichen Human Level, also dass man für bestimmte Tasks Human Level erreicht oder überschreitet, das wird wahrscheinlich leider Gottes viel, viel früher kommen, als ich vermutet hatte, vielleicht in 10, 20 Jahren. Und dann heißt es eher, dass wir wirklich dem Modell sehr komplexe Aufgaben geben können plötzlich. Aufgaben von einer Komplexität, wo wir früher vielleicht einen Mitarbeiter für eingestellt hätten, einen Junior-Mitarbeiter natürlich, und wo wir jetzt vielleicht temporär dann diese Mitarbeiter spawnen. Und das heißt also von uns, für die, die jetzt ausgebildet werden, das ist eine erhebliche Aufgabe für den Ausbildungssektor, der übrigens auch sehr stark von Automatisierung bedroht ist. Was bringen wir unseren Studenten bei? Und eigentlich die Fähigkeit, kritisch zu sein und die Fähigkeit, skeptisch zu sein bei einer Lösung und die Fähigkeit, halt genau dieses Verständnis auch zu haben, auch wenn ich jetzt nur Ingenieur im Energiewesen bin und nicht jetzt Kerninformatiker im Deep Learning, sollte ich doch diese Grundkenntnisse aufweisen, zu verstehen, warum das Modell vielleicht gerade gelogen haben kann oder Mist erzielt haben kann. Also Stichwort zum Beispiel fehlende Trainingsdaten, aber gibt es ja mehrere. Oder diese Fähigkeit, dass es nur rekombinieren, Ähnlichkeit und auswendig lernen kann. Und da geht's hin. Also wir werden in 10, 20 Jahren für bestimmte Bereiche, und hoffentlich haben Brynjolfsson und McAfee wieder recht, nur 20%, in die Lage kommen, für bestimmte Bereiche Mitarbeiter zu spawnen, die dann autonom Teilaufgaben basierend auf unserem Willen und unter auch unserem Bewusstsein, Modelle haben ja kein Bewusstsein und Willen, haben die auch nicht autonom wahrnehmen können. Und das müssen wir gut alignen, dass das Modell halt nicht in einem Teiltask rausbekommt, ach, ich mache mich mal kurz selbstständig, mache was anderes. Machen ja einige Mitarbeiter dann vielleicht auch mal nebenbei was anderes, weil sie ein bisschen Zeit haben und so weiter. Das könnten die Modelle dann auch machen, aber die klauen dann vielleicht gerade Strom, weil sie irgendwie noch was berechnen wollen von irgendeiner anderen GPU, was geheim bleiben soll. Ja, also diese Alignment, damit müssen wir, glaube ich, sehr, sehr gut umgehen können, wenn wir die Modelle erlauben, halt nicht mehr als Tandem mit uns zu agieren, sondern als Mitarbeiter.
Ja, das sind wahnsinnig spannende Aussichten. Du hast gerade noch mal ganz kurz das Thema Arbeitskräfte angesprochen. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz darauf zurück, auch wenn ich gerade eigentlich schon den letzten Punkt angekündigt habe. Kannst du dir vorstellen, dass die Arbeitskräfte, die ersetzt werden durch diese Technologie, letztlich auch wiederum ein neues Feld an Arbeitskräften mit sich bringt, was sich im Zweifel ausgleichen könnte? Oder kommen wir hier tatsächlich in ein Ungleichgewicht?
Also ich sehe diese Angst nicht, weil wir haben schon jetzt eine etwas, ich sag mal, diffuse Situation. Ich glaube, in Deutschland gibt es 8.000 bis 10.000 unterschiedliche Studiengänge. Ich habe 1996 angefangen zu studieren. Da waren es wahrscheinlich nur ein paar Tausend oder vielleicht sogar nur ein paar Hundert. Und die Menschen, die jetzt in bestimmten Studiengängen sind, weil sie es einfach cool finden, und diese auch wahrscheinlich sehr, sehr gut absolvieren, die werden aber spätestens dann nach dem Master oder Bachelor damit konfrontiert, dass sie möglicherweise in diesem Studiengang leider keine Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt in der gewünschten Stadt zu dem gewünschten Gehalt finden. Das ist dann oft frustrierend und oft landen dann die Menschen in Tätigkeiten, die die Wirtschaft ihnen anbietet. Und machen die dann, weil sie wollen auch Kinder großziehen und ein Haus abbezahlen oder was man dann, Urlaub fahren, was man halt machen möchte. E-Auto kaufen, Rennrad wahrscheinlich eher. So dass wir also einerseits natürlich im Ausbildungsmarkt darauf reagieren müssen. Das ist in dem angespannten Haushalt momentan, also insbesondere jetzt, wenn ich jetzt als Hochschullehrer rede, Sehr problematisch. Ich glaube übrigens, dass die Fachhochschulen hier deutlich flexibler derzeit sind als die Universitäten. Also zumindest bei uns bemerke ich das. 40% übrigens aller Studenten in Deutschland studieren an Fachhochschulen mittlerweile. Wissen auch nicht so viele. Und dass die Unternehmen halt auf der anderen Seite verstärkt, also auf Mitarbeitersuche gehen von Mitarbeitern, die schon ein gewisses Grundverständnis haben, wie funktioniert eigentlich maschinelles Lernen und wann baut es Mist, und dann aber auch diese Kontrollfunktion ausüben können und auch genügend skeptisch sind, der Maschine auf die Finger zu hauen und zu sagen, so geht's nicht, oder aber sogar die Prozesse so umstrukturieren, dass das Unternehmen dann die entsprechenden Trainingsdaten bereitstellt. Und das ist in meinen Augen halt eine der größten Hürden. Die derzeitigen Trainingsdaten in Unternehmen kommen vorwiegend aus Gründen der Compliance-Sicherung oder aus dem Logging-Monitoring, weil den Mitarbeitern gar nicht bewusst ist, dass sie ihre Prozesse so umstricken müssen, dass daraus Maschinen lernen können, damit sie überhaupt wettbewerbsfähig bleiben. Und das sind so, glaube ich, so zwei Aspekte von ganz, ganz vielen anderen, die ich jetzt hier nicht beleuchtet habe und auch vielleicht auch nicht weiß, mit Sicherheit nicht weiß, wo es dahin geht. Also ich sehe einen Markt, weil das schon jetzt ist der Ausbildungsmarkt genauso, wie er auch in vielen Jahren sein wird. Er passt nicht zu dem, was die Wirtschaft will. Er leidet an Geld. Er kann sich mühevoll nur neu anpassen, genau wegen dieses Geldmangels. Und auf der anderen Seite merken aber, glaube ich, eine junge Generation von Managern auch, welche Fähigkeiten man mitbringen muss, um halt mit der Maschine als Tandem oder später sogar als Mitarbeiter zu agieren. Und das, glaube ich, wir Deutschen waren immer gut im Anpassen. Wir sind sehr pragmatisch, wir kriegen das hin.
Das heißt, man kann festhalten, wir müssen nicht nur auf menschlicher Akteursebene zusammenarbeiten und uns vernetzen, sondern auch mit der Technologie selbst.
Das tun wir ja bereits. Du hast mir vorhin erzählt, dass du es benutzt. Ich benutze es auch manchmal, um bestimmte Abschnitte in Projektanträgen zu schreiben oder Berichte mal ganz schnell, die mir einfach Zeit klauen, wahnsinnig, weil es ein Compliance-Vorgang ist, den jemand erfunden hat. Vielleicht ist der gar nicht notwendig. Die werden wir nicht los, diese Vorgänge. Das wissen wir, dieses Berichtswesen in Deutschland. Aber wir haben jetzt Maschinen, die für uns die Berichte schreiben und vielleicht irgendwann lesen. Und das finde ich eine sehr spannende Dynamik auf dem Arbeitsmarkt. Wenn es dann nicht mehr Menschen bedarf, um Berichte zu schreiben und zu lesen, was machen dann diese meist sehr, sehr klugen Menschen mit dem Masterabschluss? Die sind ja dann nicht mehr im Bereich Berichte schreiben und lesen unterwegs.
Die sind ja klug, die finden eine Aufgabe.
Genau.
Ja. Vielen Dank dir. Das waren unfassbar interessante Einblicke. Ich würde als Finalisierung dieser Folge gerne einmal die drei Fakten zusammenfassen aus deiner Sicht, die du gerne mitgeben würdest an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Was müssen wir behalten aus all den ganzen spannenden Sachen, die wir heute besprochen haben? Womit gehen wir hier heute raus?
Also Sprachmodelle sind nicht böse. Wir haben in Deutschland alles, um Sprachmodelle zu bauen. Wir schießen uns derzeit in den Fuß, das ist der zweite Punkt, mit einerseits eine Regulatorik, die völlig in die falsche Richtung geht oder zum großen Teil, also insbesondere halt der AI Act, das ist nicht deutsch, sondern europäische Ebene, und durch Vorbehalte bei der Bereitstellung von Trainingsdaten. Und der dritte Punkt ist, unsere Kinder sollten sehr früh eigentlich lernen, wie es ist, mit einer Maschine als Tandem zu agieren und trotzdem auch mit Menschen dabei zu partnern, also insbesondere ein Netzwerk, in dem man halt zum Beispiel als Servicetechniker mit anderen Servicetechnikern spricht, vielleicht ist man der junge Servicetechniker und spricht dabei auch mit einer Maschine, die vielleicht sogar klüger ist als man selber, sollte man gut bedienen können. Und für diejenigen, die später managen wollen, sie werden auch Maschinen managen müssen.
Nicht nur Menschen. Vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen heute. Schön, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, auf eine sehr, sehr spannende Zukunft mit ganz viel neuen Ausblicken.
Ich habe mich sehr gefreut. War auch für mich einiges Neues, insbesondere welche Fragen kamen. Und ich glaube, wir kriegen das hin, nicht nur mit Deutschlandgeschwindigkeit.
Ich denke auch, ich bin da ganz, ganz positiv gestimmt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.